Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und gemeinsam mit Markus Blaschke geht es heute um eine pilzliche Naturnähezeiger. Und Markus hat da vor einigen Jahren einen wegweisenden Artikel veröffentlicht. Also der hat quasi eine Liste der Naturnähezeiger für Deutschland aufgestellt. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Also wir reden hier von Naturnähezeigern also für den Wald natürlich. Und da müssen wir jetzt erstmal eine Sache klären, und zwar, welche Merkmale hat eigentlich ein naturnaher Wald? Also was sind die Strukturmerkmale, die wir da heranziehen für diese Frage?
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo. Ja, wir haben uns überlegt, natürlich schon, als wir das Ganze aufgebaut haben, was sind eigentlich Sachen, die einen naturnahen Wald ausmachen. Und als eins der ganz wichtigen Kriterien, das wir jetzt herangezogen haben, das ist eigentlich Totholz. Totholz kommt im Wirtschaftswald vor, gibt es dort zum Beispiel die Stöcke, die übrig bleiben nach einer Holzernte. Oder es gibt auch immer mal ein paar kleine Abschnitte, die liegen bleiben, weil sie einfach nicht verkaufsfähiges Holz darstellen. Und dann bleibt natürlich auch einiges an Astmaterial, Zweigmaterial übrig, das sich einfach nicht lohnt, aus dem Wald zu holen. Oder wie es sich nach und nach jetzt auch entwickelt hat in vielen Forstbereichen, dass man auch bewusst Holz im Wald belässt, damit auch dieser wichtige Strukturkörper erhalten bleibt, der ja für viele Arten, unter anderem eben die Pilze, ganz essentiell ist. Und um was es uns jetzt hier spezifisch ging, das war dann auch vor allem stärkeres Totholz.
Das ist ja ein Prozess, sag ich mal, ein Wissensgewinn, den man in den letzten, sag ich mal, 2, 3 Jahrzehnten sich erarbeitet hat, dass tatsächlich starkes Totholz in Wirtschaftswäldern weitgehend fehlt, weil das natürlich vermarktungsfähig ist und genau das Holz ist, was man gut verkaufen kann. Es gibt aber eine ganze Reihe von Arten, die auf starkes Totholz angewiesen sind. Und da gibt es, sage ich mal, das Konzept der Indikatorarten, dass man nämlich Arten heranzieht, die ganz bestimmte Lebensraumansprüche haben und die, wenn sie auftreten, eine Aussage über den Zustand eines Ökosystems machen können. Und das ist letztlich genau das, was ihr gemacht habt, ne? Also ihr habt euch gefragt, welche Arten machen eine Aussage über die Naturnähe des Waldes, sprich über Menge oder Qualität des Totholzangebotes, oder?
Ja, genau. Und ich muss natürlich gestehen, wir haben da auch schon gespickt. Also es hat ähnliche Studien auch schon gegeben, angefangen zu Vögeln, also wo man geguckt hat, welche Vögel kommen in naturnahen Wäldern spezifisch vor. Und auch bei Vögeln gibt es ja ganz oft die Bindung an Totholz oder bestimmte Strukturen, die mit Totholz in Verbindung stehen. Meistens geht es da eher um stehende Strukturen. Und etwas Ähnliches hat es eben vor allem auch schon gegeben für Käfer. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Käfern, die auf Totholz angewiesen sind. Und da hat es auch schon eine wegweisende Arbeit gegeben gehabt, die also solche Urwaldreliktarten, heißt das, da herausgearbeitet hatten.
Darf ich kurz zwischenfragen? Wie kommt es dazu, dass, ich sag mal, manche Pilzarten stärkeres Totholz brauchen, während andere mit Astmaterial zum Beispiel zufrieden sind?
Ja, ganz wird man das auch noch nicht klären können, aber man muss davon ausgehen, dass es einfach Arten gibt, die einen gewissen Vorrat an Nährstoffen brauchen, um überhaupt fruktifizieren zu können. Also es gibt Arten, die kommen mit relativ wenig Material aus. Es gibt viele Spezialisten unter den Totholzbesiedlern, die kommen an dünnen Zweigen aus, das reicht denen, dort können die ihr Mycel ausbilden und dann später auch Fruchtkörper bilden und sich so erfolgreich weiter vermehren. Aber es gibt auch ganz spezifische Arten und nach denen haben wir vor allem gesucht, die offensichtlich einen größeren Holzangebot benötigen, um ihre Fruchtkörper ausbilden zu können. Denn nur anhand dieser Fruchtkörper kann man bislang wirklich ausreichend solche Arten identifizieren. Das wird sich in den nächsten Jahren oder hat sich auch schon in den letzten Jahren etwas geändert. Es kommt mehr und mehr natürlich auch genetisches Probenmaterial jetzt in die Wissenschaft rein. Da werden wir vielleicht ein paar Änderungen dann auch vornehmen müssen. Aber es sind halt diese Charakterarten, die ihre Fruchtkörper ganz spezifisch an großen, starken Holz ausbilden.
Und ihr habt, wie seid ihr da vorgegangen? Also ihr habt euch eine sehr große Gruppe von Experten und Expertinnen hinzugezogen, die aus ihrer Erfahrung einen Artenpool zusammenstellen sollten, richtig?
Genau. Also man kann noch dazu sagen, es gab auch schon ähnliche Arbeiten bei den Pilzen, ganz spezifisch, auf die wir zurückgreifen konnten. Also es gab schon Experten, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigt haben, was ist typisch für einen naturnahen Wald. Allerdings muss man dazu sagen, das waren in der Regel ein oder zwei befreundete Fachleute, die solche Listen aufgestellt haben und auch mehr oder minder etwas darüber publiziert hatten. Allerdings so wirklich weit verbreitet waren diese Listen nicht. Da gab es zum einen zwei Arbeiten schon aus Deutschland, eine von Herrn Schmidt und von Herrn Helfer und eine von Herrn Zehfuß und Herrn Ostrow. Und dann gab es auch eine Arbeit, insbesondere die europaweit schon war, die war von Christensen, einem Dänen und einer weiteren Gruppe von weiteren europäischen Pilzfachleuten. Die hatten sich allerdings ganz spezifisch auf die Buche konzentriert. Also die hatten eine Liste, ich glaube, das waren 21 Arten, die ausgesucht hatten. Und das waren typische Arten, die nur für Buchenwälder interessant sind. Und was wir wollten, war noch breiter zu gehen. Einmal, dass wir nicht auf der Grundlage von ein, zwei Leuten, die das halt zu sehr aus ihrer Sicht, sage ich jetzt mal, sehen und aus ihrem Erfahrungsschatz, sondern wir wollten das auf eine breite Basis stellen, sodass also eine Menge Leute beteiligt sind und wir so einen breiten Erfahrungsschatz haben. Und zum anderen wollten wir das nicht nur auf eine Baumart, wie beispielsweise die Buche, betrachten, sondern wir wollten wirklich für die Baumarten, die in Mitteleuropa eine große Rolle spielen, dazu gehören dann in den Hochlagen eben auch Nadelhölzer, in den Bergmischwäldern beispielsweise die Fichte und die Tanne, aber im Flachland auch die Eiche, auch dort Arten unbedingt mit einbeziehen.
Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem, dass man sehr fokussiert ist auf seine Umgebung und auf die Waldtypen, in denen man normalerweise unterwegs ist. Also ich beispielsweise, ich hatte das jetzt die Tage, mir ist aufgefallen, ich bin wahnsinnig selten in Kiefernwäldern unterwegs. Und die sind ja mykologisch nochmal eine ganz andere Hausnummer als Buchenwälder oder Fichtenwälder. Insofern ist das ein sehr, sehr cooler und sehr spannender Ansatz, sich da so eine breite Basis an Experten zusammenzusammeln. Ich habe gelesen, das waren so um die 40 bis 70, also 40 Leute aus Deutschland und nochmal 30 aus angrenzenden Ländern, ne?
Die wir angeschrieben hatten. Also wir hatten 45 aus Deutschland Experten angeschrieben und 21 Experten, die aus angrenzenden Ländern bekannt uns waren. Und 34 haben dann wieder sich zurückgemeldet. Also das ist eine ganz gute Quote. Also ja, knapp über 60 Leute angefragt, 34 Antworten bekommen. Und es war ja doch auch einiges an Arbeit. Also wir hatten eben aus diesen schon angesprochenen Arbeiten eine Liste zusammengestellt, die aus unserer Sicht in Frage gekommen ist. Das Ganze hatten wir auch noch ergänzt. Wir hatten nochmal die roten Listen uns herangenommen und auch dort nochmal geguckt, kommt da eventuell auch noch die ein oder andere Art in Frage. Und das eben schon mal vorbereitet und die Experten gebeten, hier zu beurteilen. Denken Sie, dass dieser Pilz aus Ihrer Sicht eben als ein typischer Totholzpilz an starkem Totholz, das typisch ist für Naturwälder, vorkommt oder eben weniger? Möglicherweise eine Begründung dazu sagen. Und wir hatten aber auch gesagt, wenn Sie weitere Vorschläge haben, dann nennen Sie uns doch auch bitte diese neuen Vorschläge oder diese ergänzenden Vorschläge. Und wir haben dann auch eben noch weitere Arten dann dazu nehmen können.
Also ihr habt den Teilnehmern schon Kriterien vorgegeben, wonach sie beurteilen sollen, ne? Kannst du die Kriterien ganz kurz nochmal nennen?
Ja, also die Arten sollten schwerpunktmäßig in naturnahen Waldbeständen überhaupt nur vorkommen. Sie sollten typische Totholzbesiedler sein, die eine enge Bindung an die Alters- und Zerfallsphase von Waldbeständen haben. Sie sollten einen hohen Anspruch an die Totholzqualität und auch die Quantität besitzen. Und es sollten Arten sein, die bei intensiverer forstlicher Bewirtschaftung deutlich zurückgehen. Dazu vielleicht ein Beispiel. Es gibt also auch totholzbesiedelnde Pilze, die man beispielsweise an den verbleibenden Stöcken regelmäßig findet. Also dazu gehören vor allem einige der Lackporlinge, die man durchaus im naturnahen Wald erwarten würde und die auch dazugehören, aber die nicht ausreichend trennen zwischen einem Naturwald und einem bewirtschafteten Wald, weil die eben beispielsweise, ich sag mal ein ganz krasses Beispiel, massiver Kahlschlag irgendwo und dann verbleiben da die Stöcke und an diesen Stöcken fruktifizieren diese Arten, dann könnte man ja nicht wirklich anhand der Art da eine Trennung vornehmen. Also das war deswegen uns ganz wichtig, dass wir solche Arten, wo das bekannt ist, dann auch ausschließen müssen. Hm. Also Arten, die zum Naturwald gehören, aber keine Differenzierung stellen zu möglicherweise massiven Eingriffen im Wirtschaftswald.
Genau, also da gibt es dann gute Indikatorarten und weniger gute und das wäre jetzt ein Beispiel für eine weniger gute Indikatorart. Das ist ja, der Artikel ist glaube ich schon 10 Jahre alt oder über 10 Jahre alt, ne?
Ja, 2009,
okay. Da war ja jetzt so hier diese Videokonferenzgeschichte noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Ihr habt dann einen Workshop gemacht, also ihr habt die Leute tatsächlich, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, physisch getroffen, oder?
Ja, die ganzen Experten nicht mehr. Also der Workshop war dann nur noch mit der Autorengruppe. Also wir waren ja doch ein paar Leute, die sich zusammengefunden hatten und zusammengesetzt haben. Und wir haben dann dort die ganzen Ergebnisse, die uns die Experten gemeldet haben, dann nochmal bewertet, sozusagen zusammengestellt zunächst natürlich und dann eine Entscheidung getroffen. Also aus den Hinweisen, die uns die Experten gegeben hatten. Also mit allen Experten, das wäre im Rahmen eines nicht finanzierten Projektes, so wie wir es gemacht haben, nicht möglich gewesen.
Ja, ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr spannend vor. Allein schon die Autorengruppe waren ja doch ein paar Leute. Das war bestimmt sehr, sehr interessant.
Ja, und vielleicht noch einen kleinen Ausblick, weil als wir unseren Workshop gemacht haben, waren wir da im Spessart und wir haben natürlich die Zeit genutzt, dann auch selbst mal eine kleine Pause zwischen den Arbeiten im Workshop zu machen und sind mal rausgegangen. Im Spessart gibt es ja doch auch einige sehr alte Wälder, die sicherlich auch einen sehr naturnahen Eindruck geben. Und wir waren da in einem auch unterwegs und siehe da, wir haben auch auf Anhieb dann gleich einige dieser essentiellen Arten gefunden, konnten dann auch gleich Fotos machen und hatten dann auch eine Grundlage für unseren Artikel.
Okay, kannst du mal so ein paar klassische Arten nennen? Also die einige der Stachelbartarten sind dabei, habe ich gesehen. Die habe ich ja zum Beispiel schon gesehen.
Ja, was ein klein bisschen ein Problem ist, ist, die Arten, die wir jetzt hier aufgenommen haben, sind zum einen relativ auffällige, spektakuläre Arten, aber es sind auch einige Arten dabei, die wirklich nur ein ausgewiesener Pilzfachmann sicher ansprechen kann. Es hat halt einfach nicht genug ganz einfach bestimmbare Arten, die man da gleich heranziehen kann, um auf eine solide Basis zu kommen. Was auf jeden Fall zu den auffälligen und markanten Arten gehört, das sind eben die von dir angesprochenen Stachelbärte. Und da sind auf jeden Fall dabei der ästige Stachelbart, der gerne an Buchen vorkommt, so Kinderkopf groß wird und wie so ein eingefrorener Wasserfall ausschaut. Dazu kommt auch der Tannenstachelbart, der vor allem an der Tanne, sagt der Name ja schon, hin und wieder auch an der Fichte vorkommt. Hauptsächlich allerdings in Gebieten, wo diese Baumarten auch natürlich vorkommen. Das ist ganz interessant. Also viele Pilzarten sind nicht den Weg mit in die Anbaugebiete im Flachland gegangen. Also das ist ganz auffällig. Dann sind auch andere große Arten dabei, wie Bergporling. Das ist auch eine Art, die im natürlichen Nadelwald regelmäßig vorkommt, wenn stärkeres Totholz da ist. Habe ich zufällig gestern im Bayerischen Wald einen großen Bergporling selbst wieder sehen dürfen. Da sind dann aber auch Arten dabei, wie der galertartige Glöoporling. Das ist ein Rindenporling, der eher unauffällige, flache Fruchtkörper hat, aber mit ein bisschen Übung auch schon erkannt werden kann, weil der so einen grün-bläulichen Schimmer besitzt. Und wenn man da ein bisschen Übung hat, dann kann man den ohne Mikroskop auch schon sicher ansprechen. Dann gibt es auch einen Stachelpilz, der nicht wie die bekannten Stachelbärte größere Fruchtkörper ausbildet, die so eine kugelige, dreidimensionale Form haben, sondern der eher mit durchaus bis zu 2 Zentimeter langen Stacheln an der Rinde unmittelbar wächst und dort so kleine Stacheln eben ausbildet, cremefarben, gerne an Buchenwäldern. Oder es ist auch ein Schlauchpilz beispielsweise dabei, mit dem wunderschönen Namen Camarops tubulina. Das ist ein schwarz glänzender, kohlenbeerenartiger Pilz, also der fast so an eine Nacktschnecke erinnern kann manchmal, die da auf dem Totholz vermeintlich zu laufen scheint. Aber wenn man ihn anfasst, dann stellt man fest, nee, also da ist nichts mit einer Nacktschnecke, sondern es ist wirklich eine Kohlenbeere, so manchmal mehrere Zentimeter, 5, 6 Zentimeter lang von seiner Ausdehnung und wirklich schön glänzend. Und man sieht auch die Pünktchen, das ja eigentlich die Fruchtkörper sind, die in so einem Fruchtkörperbett drinne eingepackt da sitzen. Ja, das sind so ein paar der auffälligen. Gehen wir noch einmal kurz zu einer anderen Baumart. Das ist die Eiche. Da gibt es dann auch noch einen ganz besonderen Pilz, den sogenannten Mosaikschichtpilz. Das ist eine Art, die gerade im Spessart sehr, sehr häufig vorkommt. Ansonsten, sage ich mal, dann meistens eher seltener zu finden ist. Sie braucht starkes Eichenholz, meistens dort, wo der Splint schon durch andere Pilzarten zersetzt worden ist, bildet sie dann große Belege und die sehen wirklich aus wie kleine Mosaiksteinchen, immer von so einer Größe von einem halben bis einem Zentimeter in ihrer Ausdehnung. Und die reißen eben so auf, dass das wirklich an ein Mosaik erinnert und sind aber selbst mehr oder weniger einheitlich gefärbt. Also man darf jetzt nicht sich vorstellen, dass da blaue und rote und weiße Steinchen wären, sondern die haben alle so einen creme-beige-farbenen Farbton.
Ihr habt außerdem, ich glaube, 15 Arten zurückgestellt aufgrund der unsicheren Datenlage. Das heißt, es sind wahrscheinlich sehr seltene Arten, über die man noch nicht besonders viel weiß. Hast du da in den letzten Jahren eine Entwicklung festgestellt, also in der Literatur, dass da inzwischen mehr bekannt ist, also dass sich das vielleicht lohnt, da nochmal drauf zu schauen?
Nee, bei den Arten, da ist wirklich die Datenlage jetzt nicht so viel besser geworden, dass man sagen könnte, man kann da jetzt was machen. Es gibt aber auch natürlich Veränderungen. Also insbesondere bei den Harzporlingen ist uns das aufgefallen, als wir unsere Liste gerade fertig gemacht hatten. Bis dahin galt der Laubholz-Harzporling als eine relativ seltene Art, die also nur hin und wieder mal gemeldet worden ist und ganz typisch immer in starken Buchen-Totholz aufgetreten war, das schon wenige Jahre im Wald gelegen hatte. Und kaum, dass unser Artikel veröffentlicht wurde, also um 2010, 2011 herum, dann kamen von überall Meldungen, dass eben dieser Laubholz-Harzporling jetzt massiv zugenommen hat. Ich sag mal, er steht noch zu Recht auf der Liste, weil es doch in der Regel Stämme sind, die mindestens, sag ich mal, so 40 Zentimeter im Durchmesser haben, also schon ganz ordentliche Totholzdimensionen aufweisen, aber eben, also die Verbreitung hat sehr, sehr stark zugenommen. Und was wir halt noch haben, ist noch eine zweite Liste, also unsere Hauptliste, das sind Arten, wo man sagen muss, wenn die vorkommen, ist das schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und was wir noch als zweites haben, ist eine kleinere Liste von ein paar Arten. Da mussten wir dann sagen, das sind Arten, da ist ein Einzelvorkommen nicht sehr aussagekräftig. So als der Charakterpilz haben wir da mal den Zunderschwamm mit dazu genommen und den will ich hier vielleicht auch erläutern. Also ist ein Pilz, der gehört in jeden natürlichen Buchenwald hinein und auch in die meisten Buchenwirtschaftswälder. Wenn ein bisschen Totholz bleibt, dann findet man den Zunderschwamm. Aber man kann sagen, anhand der Abundanz, also wie oft der vorkommt, dieser Zunderschwamm, da kann man durchaus Aussagen machen, ob es sich um einen eher natürlicheren Buchenbestand handelt oder auch um einen, wenn er nur hin und wieder vorkommt, allgemeinen landläufigen Buchenwald, sage ich mal. Ähnliches gilt beispielsweise auch zum Beispiel für den Tannenfeuerschwamm. Dort, wo die Tanne vorkommt und mal ein Ast abbricht, kann es durchaus sein, dass mal ein Tannenfeuerschwamm vorkommt. Kommt der aber regelmäßig und häufiger vor, dann kann man sagen, oh, das ist auch ein Merkmal schon eher für den naturnahen Wald. Oder auch Ähnliches gilt für den kastanienbraunen Stielporling. Auch bei dem ist das so, Einzelvorkommen würde ich nicht so hoch bewerten, aber wenn der regelmäßig vorkommt, dann ist das ein gutes Zeichen.
Mhm. Gibt es irgendwie Tendenzen, diesen Workshop nochmal zu wiederholen, beziehungsweise sich diese Liste nach 10 Jahren erneut anzuschauen und zu sagen, wir überarbeiten und aktualisieren die jetzt?
Im Augenblick haben wir jetzt noch nicht daran gedacht. Man könnte sich das mal überlegen und die Literatur genauer zu durchforsten. Es ist ja jetzt auch einiges gelaufen an Forschungsprojekten zu Totholz und da müsste man mal mit den Personen, die dort aktiv waren und neue Erkenntnisse gewonnen haben, mal drüber sprechen. Vielleicht lohnt es sich, dass man dann die Liste mal wieder aktualisiert und neu überarbeitet.
Und jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage und zwar, ihr habt euch ja auf Totholzzersätze fokussiert und meine Frage wäre jetzt, warum sind Mykorrhiza-Pilze als Naturnähzeiger eher nicht geeignet?
Ah, ich will gar nicht sagen, dass sie nicht geeignet sind, aber da fehlen uns eigentlich gute Erkenntnisse. Wobei, ich möchte da mich beziehen auf ein ganz tolles Werk aus Skandinavien von einem Herrn Nitare. Der hat das da mal veröffentlicht und der hat in seinem Buch, wo er Pilzarten mit Zeigerwertfunktion rausgearbeitet hat und die auch sehr schön vorstellt in seinem Werk, durchaus auch Mykorrhiza-Arten. Allerdings hatten wir in dem Eingangsworkshop, also wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben und überlegt haben, wie wollen wir vorgehen, wen können wir einladen, wen können wir befragen, auch zunächst mal die Frage gestellt, welche Artengruppe nehmen wir in den Pilzen. Also wir waren Pilzexperten im Wesentlichen. Wir hatten einen Kollegen noch mit dabei, der Erfahrungen hatte mit Insekten, aber auch eben mit dem Aufstellen dieser Insektenkäferliste. Aber ansonsten eben Pilzleute und deswegen haben wir uns da konzentriert drauf. Und wir mussten feststellen, dass aus unserer Sicht, die wir damals zusammensaßen, es bei den Mykorrhiza-Pilzen viel, viel schwieriger ist, das Ganze zu bewerten. Also da wirklich zu sagen, ist die Art ein guter Zeiger, ja oder nein? Ich weiß, dass es insbesondere auch schon aus Österreich auch Ansätze von der Uni Wien gegeben hat, sich mit Mykorrhiza-Pilzarten und ihrem Naturzeigerwert und auch aus Schleswig-Holstein gibt es so einen Ansatz, das mal zu versuchen. Und da muss ich sagen, ja, kann man auf jeden Fall machen, aber die Artenliste, die ich zum Beispiel aus Norddeutschland da kenne, da hätte ich jetzt als Süddeutscher für manche Arten eine etwas andere Ansicht und würde die gerne mal überarbeiten. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, so wirklich fundiertes Wissen haben wir da eigentlich relativ wenig.
Ja, also vielleicht auch auf alle Fälle eine Baustelle, an die man mal sich wagen kann.
Hat man sich dann eigentlich auch mit meiner Liste mal beschäftigt. Und ich muss sagen, ja, es hat auch schon Ansätze gegeben, das Ganze mal umzusetzen. Ich weiß, dass es eine Arbeit von der Uni in Kassel gegeben hat, wo man beispielsweise die hessischen Wälder versucht hat, anhand dieser Liste zu bewerten. Und auch in anderen regionalen Arbeiten ist das mal passiert. Und wir selber haben das auch mal für Bayern versucht und getestet. und doch ein paar Gebiete gefunden, die dann so als typische Highlights auftauchen können. Wir mussten dabei natürlich auch feststellen, dass es natürlich auch eine Frage der Kartierung und Kartierungsarbeitsintensität zusammenhängt. Also dort, wo natürlich viel untersucht wird, dort findet man auch diese Arten. In anderen Gebieten, da fehlten uns eigentlich noch die ausreichenden Kartierungsgrundlagen, um da auch eine solide Basis herzustellen.
Also es gibt ja gerade in den Forstbetrieben inzwischen recht weit verbreitet so Wald-Naturschutzkonzepte, die auch darauf setzen, gezielt Totholz in den Beständen zu belassen. Weißt du, ob da jemand mal mit eurer Naturnähezeigerliste beispielsweise versucht hat, systematisch zu bewerten, ob das fruchtet?
Also dafür fehlen denen auch die Grundlagen. Also man muss halt schon, sage ich mal, einiges an Erfahrung haben in der Pilzbestimmung, um eine ausreichende Basis zu schaffen für diese Arten. Also es ist leider nicht so, und wir haben das geprüft auch, es war nicht möglich, so einfache Arten jetzt einfach schnell aufzuschreiben, wo die jedermann gleich erkennt, wie halt beispielsweise so ein Stachelbart oder so, die wirklich auffällig sind und die man leicht erfassen kann, sondern es sind halt leider auch einige Arten dabei, die A, relativ selten sind und B, eventuell auch mal ein Mikroskop brauchen, um sie sicher zu bestimmen. Und dafür fehlt dann auch den Forstbetrieben in der Regel die Basis. Also die haben nicht diese Experten, dass die jetzt auf großer Fläche da Kartierungen machen können, leider.
Das schreit doch eigentlich nach einem gezielten Kursangebot, oder? Spezielle Schulungen für Naturnähezeiger, um da das Expertenpersonal wieder so ein bisschen aufzustocken. Man hört das ja auch von anderen Artengruppen, dass befürchtet wird, dass die Kartierer und die Bestimmer aussterben, ne?
Ja, ist sicherlich, also wird von vielen Seiten so gesehen. Also ich weiß es auch von anderen Artengruppen, beispielsweise bei den Käfern, aber auch anderen Insektengruppen, wo die Zahl der Experten auch langsam auf eine rote Liste gehört.
Ja, also wir appellieren an euch, an unser Publikum, beschäftigt euch jenseits der Speisepilze auch mit anderen Arten, mit der Artenvielfalt. Das ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, dass dieses Wissen nicht ausstirbt. Und ich glaube, bei den Pilzen ist es gar nicht so kritisch wahrscheinlich, weil es so wahnsinnig viele Pilzliebhaber gibt. Aber ich glaube, so die sich wirklich mit der breiten Artenvielfalt beschäftigen, so viele gibt es dann wahrscheinlich doch nicht im Vergleich zum Gesamtpool der Leute, die sich hauptsächlich auf Speisepilze spezialisiert haben. Gut, dann Markus, ich bedanke mich mal wieder für eine sehr interessante Diskussion.
Ja, auch von meiner Seite. Schöne Grüße.
Genau, und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Bis dann, Servus.
Ciao.